Send peace, love, and joy to your loved ones this season with a minted photo holiday card designed by an independent artist. Use code PODCAST for 20% off your order.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overrule. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Piano oder Pforte?
Oh, dann würde ich sagen, wissen Sie was? Liebe Piano, weil ich bin so frustriert, weil die Leute sagen immer, oh, Sie sind ja Solistin, Sie müssen einen großen Ton haben, oder gleiche mit Sänger, ja, der hat so eine große Stimme, nicht wahr? Und es geht nicht um Volumen, es gibt das, also diese Intimität ist viel, also die Leute müssen hör zu, das ist das Wichtige.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich mache mal ein kleines Rätsel draus. Mein allererster Wunschtraum auf Erden war, neben einem Dirigenten mit richtigem Dirigierstab auf einer Bühne zu stehen und Blumen zu bekommen. Also andere wollen unbedingt Lokomotivführerin oder Piloten werden. Mein Gegenüber wollte das nicht so richtig. Der Wunsch, den sie hatte, hat sich aber ganz passabel erfüllt. Wir sind jetzt hier in Oslo, im Konzerthaus von Oslo, mit einer Geigerin aus Oslo, die demnächst mit dem Oslo Philharmonic nach Hamburg kommt. Die Stadt, in der sie unter anderem studiert hat. Kann also nur eine sein, nicht Wilde Frank. Ich versuch's mal. Hey, good dog.
Hi, good dog.
Ach, fast.
Sehr gut. Wunderbar.
Schön. Und übrigens, falls Sie jetzt schon neugierig geworden sind, wer in diesem Podcast schon zu Gast war und ähnlich tolle Wünsche hatte, Sie finden Erstklassisch mit Mischke auf allen Podcast-Plattformen, auf abendblatt.de und wo Sie sonst so Ihre Podcasts bekommen. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der ersten, wichtigsten Frage. Können Sie eigentlich inzwischen Auto fahren? Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie wollten dringend Führerschein machen, da waren Sie aber schon aus dem Alter raus, in dem man den normalerweise macht.
Das stimmt. Die Führerschein habe ich noch nicht bekommen, aber das wäre meine Neujahrs,
wie heißt Vorsatz. Das?
Vorsatz, genau, für 2024 und ein halb, glaube ich. Also ich arbeite momentan damit.
Okay, na gut, also kann ja noch klappen. Sie wollten auch mehr Zeit fürs Kuchen backen und mehr Zeit fürs Leben haben.
Ja, das finde ich, das bedeutet also jetzt fast mehr als seit 10 Jahren. Also dass diese Sachen, die sind immer wichtiger, das ganze Leben zu wirklich zu genießen und studieren.
Waren Sie eigentlich eine gute Schülerin oder war das relativ früh egal, weil Ihre Eltern gemerkt haben, die ist verloren, die geht in die Musik, da ist mit Physik und Mathe können wir nicht mehr kommen, weil Wilde will und wird Musikerin werden.
You mean in general for school? I think my parents were always very supportive of my journey with the violin. I think as a parent it's a very, very fine line that you need to get the balance right. Where is the pressure and where is the how can you see how your child is kind of the personality of your child needs to be pushed? And I think I'm definitely one of those who are more on the lazy side, so I really needed to be I'm today I'm very grateful that I was really that they put a bit of pressure on me. It was exactly what I needed.
Mm-hmm. Ihr Vater hat Kontrabass gespielt, Ihre Schwester hat Kontrabass gespielt und Sie sollten dann nicht, weil das Auto zu voll war und drei Kontrabässe zu schwierig zu handeln waren. Haben Sie irgendwann noch mal Sehnsucht nach dem Kontrabass gehabt oder hat sich das inzwischen komplett erledigt?
Ich glaube, meine Körpergröße ist perfekt für Kontrabass. Also ich habe keine Ahnung, es ist ja viel einfacher, Geige zu spielen. Mhm. Also to me it's impossible to see how they get, although I have big hands and this instrument is, das ist ja riesig, but just to get around on the double bass, it's really beyond my comprehension somehow.
Sie waren, ich weiß es nicht ganz genau, entweder 12 oder 13, als Sie hier in Oslo, wahrscheinlich auch in diesem Konzerthaus, ne? Das gab es hier schon, das Konzerthaus.
Oh ja, absolut.
Ja, also ihr legendäres erstes Konzert mit Maris Jansons, der hier als Foto an der Wand hängt, war hier in diesem Saal mit der Carmen-Fantasie von Sarah Saate.
Exactly. I think I am one of the only people who actually do like this hall, because I have a very nostalgic relationship to it and very close, because I was taken to concerts since before I can remember, and it is so hugely criticized because of its acoustic and
the shape.
Yes, probably also the shape. And to me, it's really it's kind of where I, kind of the womb, the musical womb somehow in which I was growing up, listening to incredible symphonic repertoire with Jansons, and you know, these were really formative years for me, so I always come back to this hall very fondly.
Wie war denn das damals? Saßen dann alle Franks aus ganz Norwegen hier, die ganze Familie war da, die Tanten, Onkel, Großeltern, die ganze Frank-Dynastie saß hier dann im Parkett und hat applaudiert, oder war denen das eher nicht so wichtig damals?
I do remember it was obviously quite a few of my family and friends, and you know, I think when you are that young, you are fortunately blessed with a little bit of blinkers on. Mm-hmm. You know, you don't really, you're a little bit outside of yourself in that situation where so much is so-called at stake, and I think if you're still sort of a young person, you're somewhat detached from that. You don't really quite understand what people try to make out of it, because it's so easy to label such a situation. You know, here is your breakthrough, ein Meilenstein, and you know, and whatever. And these words can somehow, I don't know, it's so easy to brand the situation, to label the situation. I think for me it was simply a great luck that this was the last concert of Jansson's, like a poke in Oslo, and he wanted to pay tribute to a young Norwegian talent for his last concert with the orchestra. Or actually, I was the second last, and on the day after it was Rostropovich coming and playing, and I still remember witnessing him on the following day. And so he really wanted to make something special out of it, and then he just, yeah, he wanted to pick a Norwegian young talent, and that happened to be, I was lucky with that, you know.
Mm-hmm. Ja, und wie war das dann? Waren Ihre Verwandten, Ihre Eltern, Ihre Freunde, Familie, waren die alle hier und haben sich das angesehen? War das ein großes Familienereignis?
Yes, alle waren hier. Mhm. Ja, natürlich.
Und alle waren begeistert oder alle haben gesagt, ja, ganz schön, aber doch lieber was Ordentliches?
Wissen Sie was, ich erinnere nicht so genau. Ich glaube, das war einfach eine Situation, wo man also das ist so einfach etwas so Sensationelles zu machen auf eine Situation wie diese, und ich würde sagen, für mich war das einfach, ich habe mich konzentriert und ich erinnere eigentlich nicht so viel davon.
Ja. Solche Termine werden ja im Nachhinein wirken dann immer größer, als wenn man mittendrin ist. Dann denkt man sich, okay, ich habe hier gespielt, aber das Leben geht weiter und im Nachhinein merkt man dann, was das für ein Schritt war.
Ja, genau. Man ist ein bisschen auf der Seite von sich selbst. Mhm. Ja.
Ich gehe nochmal wieder zurück in die Vergangenheit. Sie hatten ja dann auch diese Zeit bei und mit Anne-Sophie Mutter, die Ihre Mentorin war. Ist das eigentlich dann rein musikalisch oder ist das auch menschlich? Sie waren damals, ich glaube, als Sie zu ihr gekommen sind, waren Sie 11 oder 12 Jahre, also wirklich noch ein Kind. Und dann steht da diese Geigerin vor einem, diese weltbekannte Geigerin und Musikerin. Hilft die einem dann auch, das Leben an sich zu verstehen oder geht es nur darum, wie man am besten G-Dur spielt?
I would say I was very lucky to encounter Frau Mutter as a kid, because it was a very stark contrast, you know, to here in Norway. You know, it's a small country, and when one talent is being promoted, there is a lot of enthusiasm related to that. It's sensational, and you know, it's let's make a Wunderkind label on this. And I remember I met Frau Mutter, who was at that time probably the first violinist that I really, really listened to. I mean, when I say listened, pay attention and really soaked up her several, what was she doing on the instrument, the nuances of sound that she was producing, you know. She had a very, very particular she had her own Klangkunst, you know, that made her so unique. And there was also a certain like ernst about her, and a discipline and a seriousness that I really, that I have to say, was really it changed my mindset very much. It had a big influence on how seriously I was taking what I was doing. And I remember when I played for her the first time, she listened to me with no, oh, you're so cute, you know. I was standing there with the I don't know what you call this, to
Zöpfe.
Yeah, genau, Zöpfe. and she, you know, she was just very down to the point, without any cuteness overload or sentimentality or anything. She was very, yeah, send me a tape and I will, you know, we will stay in touch. And, but she was very, was something quite, something about her aura that I just considered very healthy. I need more of this. It was like a reality check somehow, meeting her.
Hörte das dann pünktlich mit 18 auf? Hat Frau Mutter gesagt, du bist jetzt 18, schönes Leben noch, ich bring dir nichts mehr bei, jetzt ist Feierabend?
Oh no, I can't remember how old. I think I was in the beginning of my 20s when once I started to establish a certain frequency of concerts, and I guess my career developed properly. I had my first album released, you know. It was at that shift in time that she told me that, you know, off you go into the big world, she told me. Like, she never put any pressure on her, you know, Freundeskreis Stipendiaten. It was always very she always had gave you a feeling of that you were not a product in a fabric, you know. Mm-hmm. you were your own individual. And me, she really, you know, what benefited me was actually that she gave me the Jean-Baptiste Vuillaume violin, which I still have today, and also a fantastic bow. I think that was really the most invaluable she could do for me. And she was a really a key figure in my development, especially in my teenage years, in terms of just finding the focus and finding the seriousness of it all. I mean, that she, yeah, I was quite transformed by her.
Sie waren noch Teenager, als sie dann nach Hamburg kam, auch zum Studieren. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Sie waren, glaube ich, 17 oder 18, als Sie nach Hamburg gekommen zum Studieren. Kamen da auch so Dinge vor wie Reeperbahn, Alkohol, Partys? Oder waren Sie so eine von diesen Studentinnen, die gesagt haben, ich studiere, mein Übetag, mein Fleiß hat...
Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? We know, it's early. But planning ahead is essential before heading into one of the busiest seasons of the year. Beat the rush with Minted, a curated marketplace of unique Christmas and holiday cards, gifts, and seasonal decor from artists around the world. Bring your traditions to life with independent art and design this holiday season. Use code PODCAST for 20% off Minted holiday cards and gifts.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
38 Stunden am Tag.
Yeah, I was
egal.
Like that.
Yeah?
I was like this.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Because I thought, oh, the others are so much better than me. And, you know, I had this thought was always resting over me a little bit like a dark cloud, you know, and that was also the reason why I went to Germany to study and to master classes, and it was always very scary. I remember auditioning for the Kronberg Academy, you know, the chamber music connects the world that they have, and I was struggling a lot with that feeling actually.
Was für Erinnerungen haben Sie denn noch an Hamburg?
Hamburg was probably my first encounter with Germany, and you know, it is very it's ehrwürdigkeit, you know, you have this hochedelgeborene Hochschule that is really it's steeped in tradition, and you just feel, do you say Ehrenfurcht?
Ehrfürchtig.
Ehrfürchtig. Mm-hmm. I had this feeling, I remember, coming to Germany, really thinking that I have to learn all that I can and absorb everything I can in order to... these years were really years where I focused a lot, and also I had my teacher, Kolja Blacha, was... probably for me a very healthy influence, because I mean he was exactly what I needed in terms of, you know, discipline, and I knew I needed that because I never had any experience with practicing scales or practicing etuden, and in Norway I always escaped all these kinds of things, you know. I was, that's what I mean with I was rather kind of, I always expected things to come to me in a flash of inspiration, and I was not disciplined really as such. And then I think I had this concert with Marit Janssons that kind of was a bit of a transformation for me internally, you know, that really changed also my mindset of, suddenly it was all very clear how I wanted to develop and that I wanted to go to Germany and that I needed it, you know. So I think being in Hamburg was really, it felt like a wake-up call, like a reality check, like kalte Dusche somehow, you know. I was very much in that mode. My teacher also very much contributed to that, Kolja Blacha. He could be very, very strict.
Das klingt nicht so, als ob das eine schöne Zeit war.
Das möchte ich auch nicht.
Mhm.
Ich wollte auch keine schöne Zeit haben.
Mhm.
Für mich war das sehr wichtig, so to grow up. Und ich war wirklich so seriös gewesen. Das war wirklich ein Persönlichkeits... etwas hat sich ganz drastisch geändert eigentlich. Mhm.
Okay. Ich habe ein altes Video von Ihnen gesehen, ein Interview für das Magazin The Strat, glaube ich. Da sah man in Ihrem Geigenkasten ein Bild von dem jungen Johannes Brahms. Ist das, Gibt es den da noch im Geigenkasten? Ist das so ein Relikt aus der Hamburger Zeit? Oder?
Ich glaube, das Brahms ist vielleicht ausgetauscht, aber, der ist noch, der gehört noch zu meiner Top 5, also Lieblingskomponisten, absolut. Ich war immer in Brahms verliebt, würde ich sagen. Es gibt Komponisten, die ich liebe, und dann gibt es Komponisten, in denen ich verliebt bin. Mhm. Und Brahms gehört sicherlich dazu.
Und ich sehe das nur manchmal bei Geigern und Geigerinnen, die haben alles Mögliche in ihrem Geigenkasten drin. Das ist bei Ihnen dann auch so. Das muss wohl so sein, oder?
Ja, ich finde, das ist ziemlich wichtig.
Das ist wie eine kleine Wohnung.
Ja, das ist, und in Sicherheitskontrolle. Die Leute haben keine Peilung. Also, bitte öffnen Sie das. Ich bitte vorsichtig sein. Und dann gibt es, oh, das ist ja eine Fotogalerie. Die sind immer sehr fasziniert. aber das ist eine a treasure trove. Ja? Das ist wirklich eine...
Eine Schatzkiste.
Schatzkiste. Ein wirklich ein persönlicher... Das ist, wo deine Persönlichkeit wohnt, quasi.
Ich habe bei Wikipedia gesehen, um das nochmal abzuarbeiten, angeblich waren Sie in zwei TV-Shows dabei. Das stimmt aber gar nicht, leider. Das war nämlich einmal 2012 bei Skavlan und 2013 bei Lindmo. Das sind aber beides nur Talkshows gewesen. Ich habe gedacht, Sie spielen in irgendwelchen Nordic-Noirs-Krimis mit oder so als Geigerin, die Leute umbringt, aber das waren nur Talkshows.
Das waren nur Talkshows, genau.
Schade eigentlich.
So klassische Talkshows, ja. Hm. Genau. Das muss man auch probieren.
Aber was mich umtreibt als Frage, um jetzt mal so in die Gegenwart zu kommen, beschreiben Sie mir noch mal, ich kenne das ja auf Ihrem Level überhaupt gar nicht, wie ist das eigentlich, wenn man auf der Bühne steht oder auf die Bühne geht? Sie haben dann Beethoven zu spielen, Elgar zu spielen, Tschaikowski, Mendelssohn, was auch immer. Man steht da und man muss sein Herz öffnen und sagen, das bin ich. Das ist Wilde Frank. Ich gebe euch alles, was ich habe. Das ist doch einerseits toll, andererseits aber doch auch furchterregend und schrecklich, oder nicht?
Ja, wenn man denkt, ich bin Wilde Frank, dann das hat überhaupt nicht mit der Musik zu tun. Mhm. Also ich... Das ist dann, then you are in the wrong mind frame, you know. I think it is. First of all, it's about what does the music evoke in me, you know? What does the music? What kind of feelings? What kind of instincts? What kind of intuitions does the music radiate to me that I pick up on? It's a sense of. Das ist ein Drang zum Ausdrücken und zum Teilen einer Geschichte. Du kannst es nicht widerstehen. Es spricht so, es zieht dich ein. Also ich meine, ich als Interpretatin. Und it's like when you hear a language that you don't quite understand. But it's calling out to you so strongly, and although you don't quite understand the language, you can't resist it. So you're being drawn in, and you have this urge towards, you want to learn this language. And you want to learn to speak it, and you also want to learn to understand it somehow.
Ich frage mich auch, ist dann das Gefühl von Angst größer oder das Gefühl von Liebe in so einem Moment auf der Bühne? Angst, den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen, nicht so gut zu sein, wie sie unbedingt sein wollen. Aber dann merkt man vielleicht nach 2 Minuten schon, heute sind es nur 8 von 10 Punkten oder vielleicht auch nur 5 von 10 Punkten. Oder andererseits dieses Gefühl, es gibt diese Musik, ich will sie euch erzählen und eigentlich liebe ich euch auch dafür, dass ich euch das erzählen kann.
Ja, natürlich. Deswegen mache ich das ja. Das ist so eine heilige Mischung. Ich glaube, man ist immer outside the comfort zone. You need to abandon your own comfort zone once you if you want to like I say, share, if you have musical ambition, then you need to break out of your own boundaries, and the feelings of can I do that? You know, they are always to some extent present. They will always be with you, you know, more or less. It depends on you. You might have played a wonderful concert the day before yesterday where you felt very much, or you remember the concert as a very successful one in hindsight. You know, it's almost, I would say every concert is almost a little bit like, I haven't given birth, but people say, you know, after going through an experience like this, you immediately forget, you know, and I think probably as an artist, it's a sort of the same thing that you do when you give birth on stage, you know, that to something, and it is exhausting, and it is a very personal experience, and it is always something that I try my very hardest to, you know, even though...
Oops.
at least this is still working. We can continue.
Yeah.
At least, although you have your own, let's say, your own layer of self-doubt in there, the task is always to break through that.
Das klingt aber so, als ob Sie nie zufrieden sind und es immer nur darum geht, möglichst wenig unzufrieden zu sein.
In a way, when I see like fellow artists, you know, colleagues that I see are struggling and suffering from, you know, some artists share more than others, and I'm always, and some artists go also through more hardship than others, and when I see that, I always have the feeling that they are really on the right track and in the right element, and if you abandon that element, that feels scary. It feels like you have forgot about what you're doing or something, because I think if you can always keep in touch with this inner uphill and inner fight, inner struggle, then you're always connected somehow.
Also ist jedes Konzert ein Kampf?
No, it depends. It depends very much on, you know, you are not a robot, so you can, and it depends also on, you know, to me, I am quite a sensitive person, and I react more on people's positivity that can have more of a, that can mess more with my brain than. The contrary. Actually, I'm better at keep going if it is a bit of resistance there than if it is a lot of support. Because support almost makes me afraid of disappointing, you know, disappointing people. And I think the best feeling that I have on stage, you know, when I go on, or before I go on stage, it's the feeling of, I wonder what's going to happen tonight. I wonder, I'm curious. It's not, tonight I will have a great time or I will be relaxed. That never works for me, but really to be curious about, I really wonder what's going to happen tonight, you know? And because once you are in that frame of mind, in the curiosity frame of mind, and I'm not saying it's easy to get there, but if you can manage to get into that state, the audience will guaranteed be with you because you take them with you, and no matter how many things go wrong, doesn't matter, it really doesn't matter, because that's not what you are worried about, you know, how high it is to fall, how far it is, you know, looking down, and oh, I played so well up until now. And so it's always, I would say, to me it's always a challenge to kind of overcome these thoughts, I guess, and I don't expect it to be any easier. I'm really amazed when I look at some of my, you know, colleagues like gurus, which have been, you know, they're veterans in the concert world, and they've been there since decades performing these, you know, vintage cello or piano or violin concertos, and how do they do it, you know? How do they keep, you know, come to the same concert hall and play the same concerto for the umpteenth time, you know? And the expectations are still the same no matter how many times. I think it takes... I'm very scared of sitting in the concert hall as an audience member and watching that. Mm. It's more like I'm almost watching from behind the seat. Mm. I find it very scary. Mm.
Für mich klingt das alles so, oder ich habe auch den Eindruck von Ihnen, dass Sie zwar gerne spielen und gerne auf der Bühne sind und Konzerte geben, dass es für Sie aber mindestens genauso wichtig ist, zu sagen, heute spiele ich nicht.
Yes, that I think... that is also, that plays a role for how much you then will be able to give, you know, at some point. Yeah. Oh, for sure. It's a balance. Hmm. It's definitely a balance.
Also sind Ihnen die Auszeiten wichtiger als die Konzerte womöglich?
No, I think that Auszeiten just contribute to the concerts. Otherwise you lose the, you can't see the forest for the trees anymore. You know, I remember when the pandemic happened, I had already planned, you know, an halbes Jahr Sabbat, you know, sabbatical. And I ended up having 1.5 years off, completely off stage, because it coincided at first we had the COVID, and then after that came my sabbatical, as a große Finale, you know. So, to me, that time was really, it was the first time in my life when I didn't think about playing any concerts. And I also had a wonderful, I mean, my agent is very, I think he's able to understand that, which is very, very rare, I think, to have the fortune of having people around you who can also encourage you to do something like this, because it can be really crucial. And I just remember the time of the pandemic, the fact that nobody knew what was going to happen, you know, not the politicians didn't know, and people were completely panicking, you know, like, what shall we do? Let's save classical music and let's go online and let's have, you know, there was this great initiative to Klassische Musik zu retten. And I thought, now is the time to, you know, for me, auskoppeln, really, and to, you know, because I knew that things would return to normal soon enough, you know, and it's something so wonderful in not knowing also. Because we always feel the need to know, but this state of the unknown was more than many people could bear, you know, in that situation. But for me, it really was a time that I treasured, you know, and to look what happened in the, you know, in the horizon of New Delhi, you could see the mountains, you know, suddenly, you know, and the smog was lifting for the first time since 60 years or something, and in Venice there were swans in the channels, and just to read about this in the news, it was just, that was really so replenishing. And since then, I think I got to know myself so much better, and I know there is a very important balance, that less is more, and you know, if you can take time out, then you will also last longer as somebody who performs, and
Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben einmal vor 2 Jahren gesagt, immer wenn ich im Leben einen Plan B hatte, habe ich meine Ziele nicht erreicht. Was für Pläne gab es denn so? Gab es mal irgendwann die Überlegung, jetzt werde ich, keine Ahnung, Bibliothekarin oder Augenärztin oder so? Also
I would be ballet dancer.
Aha, okay.
For ballet, not belly.
Ja, schon klar.
Ballet, yeah. That's very important. I was always so absorbed with dance, and I think a part of me also regrets not to be able to express these emotions through dance, because
haben Sie es mal versucht? Also,
oh, ja, ja, sie,
also ich meine, Unterricht sicherlich als Kind oder so,
ja, ja, sieben
aber auch
Jahre
jetzt
lang,
noch
ja.
weiter dann?
Yeah, but I tried to take up some lessons from time to time, but it's not the same thing. I remember when I was a kid, I would really, you know, I would dance all these great ballets at home as well, create my own choreography or trying to copy Petit Pas, or, you know, it really, I think it had a very significant impact also on my relationship, I mean, on my music making, because, you know, in the great ballets, the heroines, and they die on stage, and, you know, same thing in the operas. And for sure, there is violin repertoire as well, where you die on stage, Alban Berg or Britten Concerto, or, you know, they're maybe from the 20th century concertos, mainly they're big dramas for the violin. But we have the griffbrett only, you know, we don't have the costumes, we don't have the, you know, let's say Otello or Alfredo, or we can't act it out as such, you know, which I think is what I, from time to time, that's my only regret. I think it's something so magical about a stage production in an opera house, and to see, I've been working with ballet dancers on occasions, and just it's a really magical, special time to be absorbing what's going on in the opera house, and to be part of this pace is something that I miss that sometimes. That's kind of the as a soloist, you know, to.
Dann waren Sie doch sicher während der Zeit in Hamburg auch mal in einem John Neumeier Ballett, oder?
Oh ja.
Oh ja.
Ja, mit Alina Kojokaro. Die ist meine Lieblingstänzerin überhaupt, glaube ich. Und John Neumeier, absolut. And actually, I had a wonderful conversation with Nils Mönkemeier about John Neumeier, because Nils also he's the same as me. He also wanted to do ballet, and was dancing and had to give it up actually, because of they told him he wouldn't be able to. So so we really shared some great passions there, within the ballet world. But yes. Part of me really, really feels that it belongs in that world. It's a sense of longing also that I, and sometimes you get detached from it several years, and then you watch some, you know, some clips with Plisetskaya, you know, my old heroes, and I still find it's the most inspiring thing. Yeah.
Mm-hmm.
Part of me that kind of exists but is not active somehow.
Also im nächsten Leben dann Ballerina.
Wahrscheinlich, wenn ich wenn ich ein Mensch bin.
Vielleicht kommen Sie ja auch als, keine Ahnung, als Stein wieder oder als Katze oder als Straßenschild oder so.
Ja, genau, Kopfsteinspflaster.
Können Geigerinnen auf ihrem Niveau, also bei Dirigenten ist das schwierig, weil die sehen sich ja immer nie so wirklich, aber können Geigerinnen Freunde sein, weil, oder Freundinnen, weil sie ja alles doch auch immer bis zu einem gewissen Punkt ja auch Konkurrenz sind. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie mit jemandem wie Pekka Kuusisto oder mit Patricia Kopaczynska, ja, oder mit der können Sie Kuchen backen, die backt, glaube ich, sehr gerne Kuchen. Geht das, oder ist dann immer dieses Einzelkämpfer-Denken im Kopf, dass man sagt, ich will meinen Punkt machen, ich will zeigen, wer ich bin auf der Bühne?
You know, I think it's an interesting question, because people have told me very regularly how important it is to have friends that are not musicians. And I always said, yes, yes, of course, of course. And I don't think I ever understood properly what they were saying, what people really meant, up until very, very recently. But I always had... My friends were always musicians. I always bonded very closely with fellow violinists. I always had, and I have still, many of my closest friends, you know, are colleagues of mine, you know, do the same things. However, I do realize now that there is a difference between friendship and being useful to people. And I think that was something, a fact that I woke up to, especially during the pandemic, that I had a huge reaction on that internally, because I think at the moment you wake a little bit more up to the fact that people see friendships as a tool to concerts, basically, or to promotion, and that has made me realize, you know, that has made me value friendship outside of music even more. But it has taken quite a while, because I really feel a special connection, and being able to bond, especially close with my colleagues, with musician friends. But I also have come to the realizations that it's very normal for musicians to use friendships to, and I think for any, within any profession, really. To, if you're in the same profession, you can also use it. It can also be useful, and that's something that I, maybe I've learned a little bit the hard way, you know. But there are for sure, I would say, there are musicians also today. I mean, that we have such a wide range of musicians, more than ever, I think. You know, there are all kinds of types. And you mentioned Pekka and Patricia, and I think someone like Pekka is so healthily kind of detached also, in a way, from the classical music mindset, which is so incredibly limited when you think of it, and which is why Pekka is one of the healthiest musicians I know of, and he has really been a detox effect on many musicians, and that you, or many classical players, and the fact that he just, it makes you kind of relax and realize what it really is about, you know, mm-hmm. nature and fiddling around and jam sessions, and it's he's very special. He has played a very special part in my life as well.
Wir kommen mal in Richtung Zielgerade. Ich habe ein paar von diesen kleinen, kurzen, schnellen Fragen, diese Entweder-Oder-Fragen, also A oder B oder dieses oder jenes. Piano oder Forte?
Oh, dann würde ich sagen, wissen Sie was, liebe Piano, weil ich bin so frustriert, weil die Leute sagen immer, oh, Sie sind ja Solistin, Sie müssen einen großen Ton haben, oder gleiche mit Sänger, ja, der hat so eine große Stimme, nicht wahr? Und es geht nicht um Volumen, es gibt, das, also diese Intimität ist viel, also die Leute müssen, hör zu, das ist das Wichtige.
Mhm. Ihr Lieblingsinstrument und das eigene zählt nicht?
Cello.
Warum?
Bestimmt Cello.
Aber warum?
Weil das schönste Repertoire dazu hört.
Also sind Sie neidisch?
Immer, ja, ja, ich habe fast so, wie heißt das? Liebeskummer.
Ah, okay.
Ja, Cello ist wirklich das schönste Instrument und das hat das absolut schönste Repertoire.
Dann haben Sie das falsche Instrument gelernt.
Ich bedauere manchmal, dass ich, also wie, als Violinist ist man natürlich glücklich, weil Es gibt so ein riesen Repertoire für Geige. Für Cello ist es eher so begrenzt, aber was es gibt, ist wirklich, das ist, ich glaube, das war immer und es will immer sein, mein Lieblingsrepertoire.
Wissen Sie noch, was Sie mit der ersten Gage gemacht haben?
Ersten Gage?
Mit dem ersten Honorar?
Och, ich glaube, meine Eltern hat das auf ein Bankkonto versteckt.
Welcher Komponist ist massiv überschätzt? Welcher Komponist ist viel schlechter, als alle mehr denken?
Oh, das ist eine fantastische Frage. überschätzt, oh, Albinoni.
Okay, gut, ja, das passt. Mit welchem Komponisten würden Sie gern über seine Musik reden?
Mahler.
Es gibt kein einziges Violinkonzert von Mahler. Ist gemein, oder?
Das macht nichts.
Und das macht nichts?
Na gut. Nein, ich wünsche mir keine Violinkonzert von Mahler. Das brauchen wir nicht,
okay.
Finde ich.
Bier oder Champagner?
Was?
Bier oder Champagner?
Bio?
Bier oder Champagner?
Ah, Bier, Entschuldigung. Rotwein.
Rotwein?
Das ist das Einzige, das ich trinke. Ich brauche normalerweise kein Alkohol.
Mhm.
Ich würde sagen, heiße Schokolade oder Rotwein.
Gut. Munk oder Ibsen?
Oh, Ibsen, definitiv.
Mhm.
Ibsen ist universell, Munk auch, aber Ibsen ist wirklich, Ibsen hat mir zum Boden zerstört und zum Tränen gerührt und Ibsen versteht uns alle im Gegenwart auch, also der ist zeitlos. Ibsen ist wirklich ein großer Mensch, wie ein norwegischer Shakespeare,
mhm.
Ein Humanist,
mhm.
Ja.
Was ist das Geigerinnen-typischste an Ihnen? Also woran würde ich sofort erkennen können, außer an dem Fleck am Hals, dass Sie Geigerin sind?
Ich habe keinen
Fleck am
Hals. Sie haben
doch keine, tatsächlich.
Sie können mich kennen, weil es gibt keine.
Aber woran würde ich Sie sonst sofort erkennen als Geigerin? Was ist das Typischste an Ihnen für diesen Beruf?
Ich bin sehr, wie heißt das, lang.
Groß?
Ja.
Aber es gibt auch kleine Geigerinnen.
Ja, deswegen, ich bin der
so.
Lange.
Okay, Sie sind die Lange.
Die Lange, Lange Frank.
Und welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
Oh.
Außer Auto fahren können und Kuchen.
ich würde sagen, dann würde ich vielleicht Amazonas retten. Oder Tiermissbrauch. Deaktivieren, wie heißt das? Ja. Oder ja, ich finde auch, was mir auch wirklich stört, ist die Hintergrundmusik. Musik ist wirklich wie ein Geräusch. I have to say this in English, mm-hmm. if you don't mind.
Mm-hmm.
I think music is like a pollution because people don't really listen. They don't pay attention. They just have it to cover up the silence, and it's a thing that you can't really do anything about. You know, people have done something about smoking. You know, there's non-smoking zones but non-music zones. That is there. It's no rules for that, and I find that so scary. It's scary also,
mm-hmm.
because it really matters what you listen to and what you have in the background, or if you have something in the background, it really does make a difference.
Mm. Was ist, also abgesehen vom Geigespielen an sich, was ist das Schlimmste an Ihrem Beruf? Das Geigespielen kann ja manchmal auch wirklich fürchterlich sein als Aufgabe, aber was nervt Sie so wirklich an Ihrem Beruf? Vielleicht das Reisen? Ich weiß es nicht. Vielleicht das Reisen, aber auch das einzig Schöne noch.
Was mir nervt, I don't know if I can say if there is anything that that unnerves me. Well, yes, I think, but it's a long answer for that.
Mm-hmm.
I think it's the music industry and what the misperceptions of, you know, people thinking that we need to use normal we are so dependent on promotion, and the classical music is not going to survive without I don't know. I wish I could answer that question properly, but maybe we can take the short questions first. Mm-hmm. And then
that's just one question left. Yeah. Oder es gibt nur noch eine Frage, nämlich als letzte. Yeah. Was ist für Sie das Stück Ihres Lebens? Also Bernstein ist mit einer Malerpartitur begraben worden.
Really?
Ja, mit der mit der Partitur von der fünften, meine ich.
Oh.
Ja. Was ist das Stück Ihres Lebens, Ihre Visitenkarte? Das Stück, also mit welchen Noten möchten Sie begraben werden? Das ist jetzt ein bisschen morbide, aber das Stück Ihres Lebens, wo Sie sagen, wenn irgendwer wissen möchte, wer, warum, wie Wilde Frank so war in ihrem Leben und ist, das Stück passt.
Ui. Oh, das ist schwierig. Das geht aber nicht. Mein Sarkophag würde so wie Hauptbahnhof sein. Groß wie Hauptbahnhof. Das ist eine schwierige Frage. Aber
ich hätte gedacht, Sie würden jetzt sowas vorschlagen wie Beethoven-Konzert oder Mendelssohn-Konzert oder so. Aber
nee,
nicht.
Bestimmt nicht.
Nee. Okay.
Weil dazu gibt es die Intonation und Fingersätze und Bogenstrich und aber viel nein, das ist unglaublich.
Das könnte ja auch sein, weiß ich nicht, aber Thank You for the Music oder so. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Na, ein Lieblingsstück. Ich würde sagen, vielleicht entweder die Cellosonate F-Dur von Brahms für Cello, weil das war immer bei mir in meinem ganzen Leben. Oder Schubert Quintett für, also C-Dur Quintett.
Keine ganz schlechte Wahl. Auch wenn es nicht das klassische solistische Konzert ist, was ich jetzt erwartet hätte, dass Sie sagen Tschaikowski-Konzert,
Elgar-Konzert, nein,
Britten.
Nein, um Gottes Willen. Berg. Kein. Ah, vielleicht Berg, vielleicht. Ja.
Okay.
Aber ich würde sagen, eher keine Violinkonzerte, so lieber eine Symphonie oder sowas. Aber es gibt zu viele, zu vieles ist geschrieben.
Gut, aber dann haben wir auch das geklärt, dass Sie da also offen sind und tolerant.
Ja, immer offen sein, das ist das Wichtigste. Ja.
Okay, dann bin ich durch mit meinen Fragen. Ich würde jetzt einfach nur noch mal darauf hinweisen, Sie sind jetzt Anfang November in Hamburg, am 2. November mit dem Oslo Philharmonic, also mit dem Orchester, in dessen Konzertsaal wir hier gerade sitzen, mit Klaus Mäkelä. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann spielen Sie das Stravinsky-Konzert.
Ja.
Genau. Und es gibt dann noch Tschaikowski Vierte und es gibt Enescu, also ein schönes Programm. Und wenn ich noch was empfehlen sollte, die erste Empfehlung, die aktuelle CD, mit dem Elgar-Konzert, mit dem DSO. Wunderbare Aufnahme.
Ja, genau.
Die ist gerade rausgekommen.
Ja.
Sie sind auch zufrieden.
Ja, ich bin.
Kann ja sein, dass Sie sagen, naja, es geht so, aber wir müssen es jetzt trotzdem veröffentlichen.
Ja. Nein, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das geschafft haben, mit Robin und seinem Orchester zu machen. Das hat eine sehr besondere Bedeutung für mich.
Gut.
Wirklich, ja.
Dann bin ich gespannt auf den Termin in Hamburg am 2. November mit Klaus Mäkelä und höre mir das alles mal an. Und wie gesagt, wer noch weitere Folgen hören möchte von diesem Podcast, Erstklassisch mit Mischke gibt es überall auf den gängigen Plattformen. Sie können sich's anhören. Es gibt über 100 Folgen inzwischen. Da wird bestimmt was Passendes dabei sein. Also vielen Dank und viel Spaß im Konzert und wir hören uns dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.